Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 47. Was kommt nach dem Tod?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den Tischgesprächen. Ich bin Pastor Knut Nippe und mir gegenüber sitzt Pastor Malte Detje aus Hamburg. Wir sind hier mit unserem Podcast, um Fragen zum christlichen Glauben anhand der Bibel zu beantworten, wobei wir uns immer ein bisschen Tipps holen von den Reformatoren. Genau, und wir kriegen Themen zugeschickt und Fragen. Und Malte, du hast uns heute was mitgebracht.
Es zeichnen sich ja immer so gewisse Muster ab und ein Themenbereich, zu dem wir relativ oft schon Fragen bekommen haben, ist der Bereich, was passiert eigentlich nach dem Tod? So die grobe Überschrift Ewigkeit, Himmel, Hölle, Leben nach dem Tod, ganz viel. Viele Fragen und wir haben uns dem noch nie so gestellt, haben wir noch nie was zu gemacht. Wir haben mal eine Folge zur Auferstehung Jesu gemacht, aber zu dem Themenbereich noch nichts. Und wir dachten, wir stellen uns dem mal, wobei ich mir nicht sicher bin, dass wir uns all den
ja, es Fragen. Es gibt sehr viele Aspekte.
Es gibt sehr viele Aspekte. Also wir haben hier, ich nehme mal nur mal ein paar Beispiele. Wie muss ich mir die Hölle vorstellen? Oder gibt es ein extra Gericht für Christen mit besonderer Belohnung für heiligere Christen? Wie wird die Welt untergehen, wenn Christus wiederkommt? So ganz, ganz viele Teilbereiche.
Wir machen heute mal eine halbe Stunde und gucken, wie viel man davon berühren.
Dabei ist das Thema, finde ich, nicht ganz unwichtig, weil Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, 15. Kapitel, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Da ist was dran. Also sicherlich kann man Menschen so auf Jenseits vertrösten. Also es gab auch in der Geschichte, was ich so grausame Herrscher, die dann gesagt haben, so, also die Menschen ausgebeutet haben. Und man kann das ja auch mit gutem Gewissen machen, weil naja, in der Ewigkeit wird es ja schon jedem gut gehen. Also man kann Menschen auch auf Jenseits vertrösten. Auf der Seite kann man vom Pferd fallen. Und dennoch, man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und so tun, als ob die entscheidenden Geschenke von Gott alle schon im Hier und Jetzt stattfinden. Aber wir Christen glauben halt auch, dass noch eine richtig große Sache kommt.
Dann, so. Genau, das Entscheidende kommt erst, genau. Sozusagen. Ja.
So, es gibt eine, ich glaube, eine Geschichte von John Ortberg, die fand ich irgendwie ganz berührend. Er erzählte mal irgendwie von Gottesdiensten im Altersheim, die stattfanden. Und eine Frau erzählte ihm, dass sie sich immer im Altersheim über den kleinen Löffel freut. Weil, so. Immer wenn der Tisch gedeckt wird im Altersheim, dann wird ja so das Besteck hingelegt. Und an manchen Tagen liegt nicht nur Messer und Gabel auf dem Tisch, sondern oben über dem Teller liegt so quer noch ein kleiner Löffel. Und das Signal ist ja immer, da kommt noch Nachschlag.
Nachtisch.
Genau. Und wenn man am Ende noch den Löffel in der Hand hat, der Hauptgang ist abbereitet, dann weiß man, da kommt noch was. Und ich finde das immer so ein schönes Symbol. Also dieser Löffel, da kommt noch was.
Und das Beste.
Das Beste, ja. Das Leckere. Oh. Und das, glaube ich, ist auch bei uns Christen so. Und deswegen machen wir heute mal eine Folge dazu und reden über das, was denn danach kommt. Und wie gesagt, man kann auf der einen Seite vom Pferd fallen. Es gibt in der Christenheit viele, ich glaube, das ist eher so der Mainstream der heutigen Kirchen, die das Thema ganz eher verschweigen. Ich habe mal einen Theologieprofessor gehört, der sagt, das Problem der Kirchen ist, dass sie die Brücken zur Ewigkeit abgebrochen haben. Mhm. Da ist was dran. Also wenn man sagt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, heißt, dass wir jetzt befreit leben können und mit Hoffnung in die Zukunft gehen. Auch, aber es heißt vor allem, dass wir, Jesus lebt mit ihm auch ich. So, ne? Tod, wo sind nun deine Schrecken?
Ja.
Also das heißt auch für uns, dass da kommt was nach dem Tod. Man kann vielleicht auch auf der anderen Seite ein bisschen vom Pferd fallen. Es gibt gerade in frommen christlichen Kreisen fast manchmal auch sowas wie eine Obsession mit dem Thema Endzeit,
ja,
dass man sich sehr stark mit so Endzeit-Fragen beschäftigt, wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt. Es gibt die Scofield-Studienbibel, vielleicht kennt der ein oder andere Hörer die, das ist so seit knapp 100 Jahren eine sehr verbreitete Studienbibel, die das Thema nochmal sehr gepusht hat, weil sie ganz stark versucht, biblische Texte auch in diese Endzeitfrage zu lesen. Und gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als unter amerikanischen Fundamentalisten ein starkes Bewusstsein gab für diese ganzen Endzeitfragen, mhm, das heute auch gerade in der amerikanischen Christenheit eine große Rolle spielt, genau auszurechnen.
Wie lange es jetzt noch dauert, bis Jesus wiederkommt.
Genau, und auch die Einzelheiten, mhm, also wann ist da noch eine Entrückung und das tausendjährige Reich und gibt es noch eine zweite Entrückung und eine fünfte Entrückung und eine, so.
Und Herrschaft des Antichristen, und ist das, hat das vielleicht schon angefangen und so weiter und so weiter.
Da kann man ja so ungefähr Bände füllen, wenn man das so im Detail alles aufschreiben möchte. Und ich finde es interessant, dass, wenn wir jetzt mal von den Reformatoren kommen und in sowas wie einer lutherischen Dogmatik, also in einer Glaubenslehre von lutherischen Theologen, das eigentlich ein relativ schmaler,
ja,
Abschnitt ist. Ich sag mal so ganz grob, ich mach mal so einen groben Abriss und dann können wir immer noch mal gucken, ob wir über, mhm, Details reden. Im Wesentlichen ist es bei uns, wir Menschen sterben, tot. Dann gibt es sowas wie eine Art Zwischenzustand, so Schlaf bis zum jüngsten Gericht. Vorstellung, die Seele ruht in Abrahams Schoß. Und dann gibt es die Wiederkunft Christi, die Toten werden auferweckt. Es gibt das jüngste Gericht zum ewigen Heil und zur ewigen Verdammnis. Es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Eine neue Erde, in gewisser Hinsicht ja auch. Die ewige Verdammnis und dann die ewige Schau Gottes der Gerechten. Das ist jetzt ganz grob gesagt im, mhm, Wesentlichen das, was wir dazu zu sagen haben. Und es ist, vielleicht ist das schon relativ viel, also, aber im Vergleich zu dem, was in anderen christlichen Kreisen dann noch an Details mit Entrückung und tausendjährigen Reich und
große Trübsal. Das sind vor allen Dingen dann Texte aus der Offenbarung, die versucht werden, so zu deuten, dass man daraus so eine Art Fahrplan oder so entwickeln kann. Es gab diese finale Bücher, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast.
Nope.
Nee, ich habe die fast alle gelesen.
Okay.
Da ist so in Romanform, wird das so aufgeschlüsselt, wie man sich das vorzustellen hat, wie der Antichrist an die Macht kommt und die Herrschaft des Tieres und so weiter und so weiter. War ein Riesenrenner auf dem Buchmarkt, sind sehr spannend geschrieben, kann ich ja spannende Bücher empfehlen. Als theologische Bücher kann ich nur davor abraten, das ist echt Quatsch, was da drin steht. Aber es war so erfolgreich, dass es sogar einen Film dazu gab, nur über den Anfang. Ich glaube, 14 Bände gibt es davon, die haben einen Film nur in dem ersten Band geschafft, mit Nicolas Cage.
Echt?
Durchaus ein namhafter Schauspieler, Oscar-Kandidat, glaube ich sogar. Also das hatte einen großen Impact, vor allen Dingen in Amerika. Aber die Auslegung ist, also wie gesagt, ich lese ja gerne auch spannende Bücher. Sie sind spannend geschrieben, aber das ist keine, das darf man nicht für bare Münze nehmen.
Ja, und ich finde es ganz eigentlich schön, dass wir in unserer Tradition eher sagen, lasst mal nicht so viel über die Details spekulieren. Mhm. Gerade wenn die Bibel da nicht ganz klar ist, wie die Einzelheiten sind. Gerade wenn die Offenbarung auch nur Bilder gibt für etwas, sich da jetzt zu sehr in den Details zu verlieren.
Ja, ich würde auch nochmal sagen, es sind ja nochmal zwei unterschiedliche Themen. Einmal Endzeit, ja, also bis zur Wiederkunft, und dann ist auch nochmal die Frage Himmel, Hölle und Zwischenreich. Das ist eigentlich kein klassisches Endzeit-Thema. Und selbst da sind die Reformatoren schon sehr zurückhaltend, und auch Luther sagt, also was bis zur Auferweckung geschieht, wo genau da die Seelen der Leute sind, das, also genau weiß ich das nicht. Das ist spekulativ, das ist jetzt nicht so unser Thema. Also finde ich einen guten Warnhinweis. Ich sag nochmal, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung, wo ich mit dem Thema mehr konfrontiert bin, ist bei der Frage, wo sind jetzt die Verstorbenen? Das ist eine Frage, das begegnet mir oft. Und oft mit der Vorstellung, sie sind ja Pastor, sie glauben an das ewige Leben, dann glauben sie doch auch, dass meine Oma mir jetzt zuguckt. Und bei unserer Trauung, unsere Oma ist vor einem Jahr gestorben, aber die ist doch jetzt bei der Trauung auch da, können sie da mal was sagen oder so. Und das finde ich schon interessant, also diese Erwartung an mich, dass ich glaube, dass da irgendwelche Verstorbenen gegenwärtig zugucken, das ist das, was mir bei vielen Gemeindegliedern begegnet, dass so das irdische das ewige Leben verstanden wird. Und da denke ich immer, das sehe ich überhaupt ganz anders, ja. Also ich glaube, von der Bibel her verstehe ich das ewige Leben tatsächlich als eine neue Schöpfung. Also auch die Bibel gibt verschiedene Impulse, aber ich würde sagen, die Hauptrichtung ist, es stirbt jemand und dann geht's weiter mit der Auferweckung der Toten. Was dazwischen ist, da gibt es nur ganz mysteriöse Andeutung, können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, aber da würde ich keine große Theologie, aber eigentlich irgendwann kommt dann die Auferstehung der Toten, Jesus kommt wieder, erweckt alle wieder zum Leben, dann gibt's das Gericht, also eigentlich ist die Vorstellung, die Leute schlafen jetzt. Ich glaube, der große Unterschied ist, die meisten Leute stellen sich das ewige Leben als eine Verlängerung des jetzigen Zustands vor. Ewiges Leben heißt für die, es ist nicht zu Ende, es geht weiter. Und ich würde sagen, in der Bibel ist ewiges Leben, Gott fängt neu an. Gott schafft was Neues, es gibt einen neuen Körper und so weiter und so weiter. Also das ewige Leben ist nicht einfach nur die Verlängerung des jetzigen, sondern ist eine Neuschöpfung Gottes, wo Gott die Menschen wieder ins Leben ruft und mit ihnen Gemeinschaft hat oder eben bei der Hölle nicht. Aber das ist tatsächlich das Wort neu und nicht weiter ist das entscheidende Wort.
Es gibt wahrscheinlich so beides, eine gewisse Art von Kontinuität und auch das Neue. Und da sieht man, die Frage ist, woher weiß ich das eigentlich? Woher nehmen wir uns das Selbstbewusstsein eigentlich hier, das hier vor Mikros zu sagen? Indem wir auf Jesus gucken. Manchmal sagen die Menschen ja, naja, wir können nichts darüber sagen, was nach dem Tod kommt, ist ja noch nie jemand zurückgekommen. Schenkelklopfer. Und wir würden so ein bisschen mit Augenzwinkern sagen, na doch. Also das ist ja so ein bisschen...
Einer schon.
Und wir gucken auf das ewige Leben nach vorne, indem wir nach hinten gucken, auf Jesus. Und sehen schon mal an Jesus auch etwas, was uns erwartet. Und wenn wir jetzt auf Jesus gucken, den auferstandenen Jesus, dann merken wir, dass viele der Jünger und Jesus wiedererkannt haben und auch nicht wiedererkannt haben. Also die Emmaus-Jünger, die Jesus ja eigentlich kannten.
Maria. Erstbegegnung
Magdalena, im Garten. Genau, hält ihn für den Gärtner. Also und dann, wo er sich sagt, Maria, so.
Durch die Anrede erkennt sie ihn.
Aber dann erkennt sie ihn auch. Also dann gibt es schon was, wo sie denkt, jetzt, wo du sagst, sehe ich, dass du Jesus bist. Und das ist ja vielleicht auch was ein Bild dafür. Also wenn ich dich im Himmel wiedersehe, dann können wir vielleicht, sitzen wir da so irgendwie an, ich weiß nicht, sitzen wir so an so einem Weinbaum da irgendwie viel geil und unterhalten und dann, Moment mal, irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ah,
Helmholtz, du bist es.
Du hast versprochen, dass du 20 Folgen machen wirst. Das ist die Rache. Genau. Wobei vielleicht auch spannend ist, ob ich dann nochmal einen neuen Namen kriege. Aber das wäre vielleicht an dieser spekulativen Fragen, in denen man sich nicht verlieren sollte. Aber wir werden uns wiedererkennen und trotzdem auch ganz anders sein.
Ja, und ich würde schon sagen, dass also die Auferstehung Jesu ist da eine besondere Sache, glaube ich auch. Aber sonst, wenn ich jetzt was Jesus über die Auferstehung sagt und auch was Paulus sagt, finde ich, dass dieser Aspekt des Neu stärker gewichtet wird. Also Paulus, der sagt, dass ein vergänglich gesät wird und unvergänglich auferstanden wird.
Auch 1. Korinther 15, wenn ihr das mal lesen möchtet.
Genau, also oder dass Jesus auch sagt, ja im Himmel, also zum Beispiel, wenn man hier verheiratet war oder sagt, das ist nicht mehr das, was im Himmel die Rolle spielt, mit wem du hier auf Erden verheiratet bist, wo du, wenn du glücklich verheiratet bist, denkst, ja Moment mal. Aber Jesus sagt, da würden so viele tolle neue Sachen sein. Also ich finde, der Aspekt des Neuen ist mir vielleicht auch wichtig, weil ich das Gefühl habe, das kommt überhaupt nicht mehr vor. Und in der Bibel habe ich das Gefühl, das ist da der stärkere Aspekt. Einen neuen Himmel, eine neue Erde.
Und es ist körperlich. Das finde ich nochmal wichtig zu betonen, weil also wir als Pastoren kommen mit dem Thema gerade durch Beerdigung sehr häufig in Kontakt. Ja. Und ich höre auch oft die Vorstellung, die Menschen haben von dem, was nach dem Tod kommt. Und das, was so im Volksglauben verbreitet ist, ist eigentlich gar nicht die christliche Auffassung. Das ist ganz spannend.
Ja, ja.
Man glaubt im Grunde, dass die Seele irgendwie weiterlebt. Vielleicht so als Energiebahn, Energie irgendwo im Weltall. Und das ist eher, wenn man das mal so geschichtlich, kulturell anguckt, eine griechische Vorstellung. So, dass die Seele, das findet man bei Platon ganz stark und bei Sokrates, die Seele ist endlich befreit vom Gefängnis des Körpers. Also dieser blöde Körper, der uns hier nur Mühe macht, den sind wir endlich los und können dann vielleicht als so eine Art Geisterwesen, Seelen in Ewigkeit existieren. Und das ist nicht das Bild der Bibel. Und deswegen ist auch im Glaubensbekenntnis ganz bewusst die Formulierung drin, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Es ist ein bisschen ein makaberes Bild, vielleicht, weil man sich da vielleicht so Zombie-Fantasien haben kann, aber es ist was Körperliches.
Ja.
Ewiges Leben heißt körperlich sein. Und die Bilder, die die Bibel dazu benutzt, sind auch
Fete, Hochzeitsfest,
genau.
Es wird gegessen, getrunken, getanzt, ja, also genau, Leiblichkeit ist was Gutes. Also das ist eben genau wie, wenn wir dann an Zombies denken, es ist eben interessant, inwieweit wir sozusagen von unserer nichtchristlichen Umwelt geprägt sind und dann Sachen der Bibel durch diese Brille lesen und dann auch vielleicht falsch verstehen. Ich gebe zu, dass ich dieses mit dieser Seele, was mir jetzt auch dauernd, das habe ich früher auch gedacht. Ich weiß nur, als Schüler habe ich mir so die Hölle vorgestellt. Ja, ich habe mir die Hölle so vorgestellt, dass wenn ich sterbe, ja, mein Körper verfällt und meine Seele dann so in der Gegend rumschwebt. Ja. Mhm. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass alles stirbt. Ja, das hatte ich im Physikunterricht gelernt, Entropie, ja, die Sterne verlöschen, die Sonne verlöscht. Also ich schwebe ewig durch ein immer kälter und dunkler werdendes Universum, ohne die Möglichkeit zu haben, zu kommunizieren. Ja, dass wir jetzt hier kommunizieren können, liegt ja auch an unserem Körper, dass wir Stimmbänder haben. Ich werde auf Ewigkeit allein sein und es wird immer kälter und dunkler werden, bis nichts mehr ist, nur ich bin immer da. Ja, das war für mich die Hölle. So. Und es ist schon interessant, welche Qualität an der Stelle ich meiner Seele zugesprochen habe. Meine Seele war quasi das eigentlich Göttliche in mir, das Unzerstörbare, das Ewige. Nee, ich glaube, dass, wenn ich an ein ewiges Leben glaube, glaube ich nicht deswegen daran, weil ich glaube, dass in mir irgendwas göttlich ist, was unkaputtbar ist, sondern dass der ewige, unkaputtbare, ewige Gott mich neu in seine Gegenwart ruft und mir Leben schenkt. So, das ist der Hintergrund. Das andere ist von der Gnosis beeinflusst gewesen. Aber es ist interessant, was man sich auch so als Schüler überlegt.
Ja, definitiv. Und ich finde, das hat manchmal auch irgendwie was Schönes. Also irgendwie, ich denke das manchmal bei Beerdigungen, wenn Menschen erzählen, irgendwie, ach, unsere Urgroßmutter, die hat so einen tollen Braten gemacht. So und das sind ja auch manchmal so anrührende Erinnerungen, die man hat.
Ja.
Und wenn das Bild irgendwie ist von einem Hochzeitsmahl, für immer, so,
ja,
ne? Vom ewigen Hochzeitsmahl. Also dann stelle ich mir das auch manchmal vor, also dass man, dann sitzen wir alle an so einer riesigen Tafel und essen die besten Speisen und so einen Braten, der so richtig, richtig.
Genau, und das Bild, und dann sagt Gott, und hier, und den nächsten Gang, den hat hier meine Lisa gemacht. Und dann darf sie nochmal, finde ich, biblischer und angemessener als die Vorstellung, Lisa ist hier gerade dabei und hört, wie wir über ihren Braten reden.
Ja.
Auch wenn das ist natürlich so, ich verstehe auch, dass das auch für die Leute tröstlich ist. Aber an der Stelle kommt mir das auch manchmal so ein bisschen so vor, als ob wir die Macht des Todes an der Stelle nicht ernst nehmen, dass wir denken, eigentlich sind die Leute doch immer noch da. Nur jetzt eben ohne Schmerzen. Nee, die Macht des Todes, der Tod besiegt den Menschen ganz, aber Gott ist stärker und holt den Menschen ganz wieder zurück. So.
Es gibt ein Thema, was häufiger vorkam in den Fragen, und das ist ein unbequemes Thema, die Frage nach der Hölle.
Ja.
Ich dachte, wir stellen uns mal ein bisschen dem Thema, weil ich glaube, gerade wenn man so in den kirchlichen Mainstream der meisten, sage ich mal, Landeskirchen guckt, spielt das nicht so eine große Rolle. Und ich tippe mal, wenn man die meisten Pastoren heute auch fragen würde, würden die meisten sagen, das glauben wir nicht. Wir halten das sogar eher für geistlich schädlich, darüber zu reden, weil das Menschen Angst machen kann, so ein Thema. In der klassischen kirchlichen Lehre ist das aber drin. Also muss man so sagen, also bei uns im Augsburger Bekenntnis zum Beispiel, wird das klar bekannt, so dass das geben wird, eine Hölle. Die römische Kirche hat dem auch nie widersprochen. Also das ist eigentlich in der Christenheit verbreitetes Vorstellung und auch biblisch begründet. Und ich sage mal so, der Hauptgrund, warum ich daran festhalte, also ich wünsche mir für keine Hölle. Es ist auch nicht ein Thema, mit dem ich mich jetzt gerne beschäftige. Es gibt ja vielleicht mehr auch als Karikatur, aber vielleicht auch in echt so Christen, die so eine Obsession haben, anderen Menschen die Hölle zu wünschen. So irgendwie, die dann mit, gibt's ja tatsächlich, die dann irgendwie mit Plakaten, wo drauf steht, du kommst in die Hölle, da irgendwie vor anderen Leuten protestieren und so. Und dass das irgendwie wenig sinnvoll ist, geschenkt, leuchtet mir sofort ein. Ich glaube deshalb an die Hölle, also nicht glauben im Sinne von Vertrauen, sondern im Sinne von, ich halte deren
Existenz,
ich rechne damit. Weil Jesus davon relativ häufig redet. Also die Bibel redet gar nicht so oft davon, muss man ehrlich sagen. Das ist nicht so jetzt gerade im Alten Testament. Aber Jesus, also der hauptsächlich davon redet, ist Jesus. Und wenn ich davon ausgehe, dass Jesus irgendwie Ahnung hat von diesen Fragen, weil wer seinen eigenen Tod vorhersagen kann, seine eigene Auferstehung vorhersagen kann und das auch noch tut, dem traue ich auch, dem glaube ich auch, wenn er über andere Dinge redet. Und deswegen, so unangenehm das Thema ist, Jesus redet in vielen Gleichnissen von der Möglichkeit einer ewigen Verdammnis, oft davon. Und das ist für mich so der Hauptgrund, warum ich davon ausgehe. So, jetzt habe ich lange geredet.
Ja, also das ist jetzt auch nicht mein Lieblingsthema. Ich glaube, eine Schwierigkeit, oder wie fange ich das an? Die Frage ist auch mal, wie man darüber redet oder was das Ziel der Sache ist. Also es gab ja auch mal eine Zeit lang, oder gibt es vielleicht aber gerade auch im Mittelalter, diese ganzen Höllenmalereien, da ist eine sehr starke Frage, wie sieht es in der Hölle aus? Das wird ausgemalt.
Dantes Inferno.
Genau, mit verschiedenen Stufen und was weiß ich, und wie du gequält wirst und so weiter. Und das ist, glaube ich, nicht die entscheidende Frage. Und auch, obwohl Jesus viel darüber redet, darüber sagt er relativ wenig.
Ja, ja.
Sondern er redet eher darüber, wie man sich dagegen wehrt, gegen die Macht der Hölle, oder wer davor rettet. Und wie ich das jetzt eben gesagt habe, so in der christlichen Lehre kommt die Hölle eigentlich ist das ein Teekesselchen. Man benutzt das für zwei verschiedene Themen eigentlich. Und ich glaube, ein Problem, warum auch viele Pastoren sagen, nee, das ist schädlich, ist, dass man das vermischt hat. Das einmal ist Hölle als Reich des Teufels, als Machtbereich des Teufels, die Höllenmacht, mit der er uns angreift, wo dann gesagt wird, diese Macht hat Jesus gebrochen, dieses Sünde, Hölle, Tod und Teufel, all das ist von Jesus besiegt worden.
Aber Sünd da und ist, Hölle mag sich grämen.
Genau, Tod und also Teufel da wird da so darüber geredet, dass die Hölle der Machtbereich des Teufels ist. Das ist das eine. Und das andere ist Hölle als Ziel als mögliches gefährliches Ende im Gegensatz zum Himmel. Mhm. Also als Ort, eigentlich als Straforort, sag ich mal. Und wenn du diese beiden Sachen vermischt, also ich kenne auch Satanisten, die das so machen, die sagen, ja, mir hat mal einer erzählt, ja, ich weiß, ich komme in die Hölle, aber dafür ist da der Teufel der Chef und wenn ich ihm hier schon diene, dann kriege ich da einen guten Platz. Ja, das ist sozusagen die Vorstellung, am Ende des Lebens gibt es diese zwei Möglichkeiten und im einen ist Gott der Chef und im anderen ist der Teufel der Chef. Und das ist totaler Quatsch. Also auch in der Bibel wird nicht so über die Hölle als ein Endort geredet, wo der Teufel regiert, sondern da wird er vernichtet. Ja, also wenn die Bibel über die Hölle als Endort, sag ich jetzt mal, redet, dann ist das der Vernichtung, dann ist der Teufel ein Opfer. Und
genau, so. Es ist dann selbst einer, der in die Hölle geworfen wird.
Genau, und also diese Vermischung führt aber dann zu ganz komischen Vorstellungen, nämlich, dass es sozusagen zwei gleichberechtigte Reiche gibt, die gegenüberstehen, das Himmelreich und das Höllenreich, und die kämpfen gegeneinander und zum Schluss werden auch beide übrig bleiben. Und das ist natürlich Quatsch, ja. Also es gibt nicht, dass die Hölle als Gegenreich zu Gott ist nichts, was Bestand hat, ja, und was sozusagen, genau, an der Stelle werden diese beiden Sachen nochmal vermischt und das muss man sich dann, und Jesus redet eigentlich, wenn er über das Gegenreich redet, darüber, dass Gott dessen Macht gebrochen hat, der Menschensohn ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, so, das ist
auf auch, diesen Fels werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle
werden sie nicht überwinden, genau. Das ist, an der Stelle ist klar von diesem Gegenreich die Rede und das andere ist von dem Ende und dann ist die Hölle aber etwas, was eigentlich auch Gottes Herrschaft untersteht, wo Gott eben den Teufel reinwirft, damit er dort vernichtet wird, so. Genau.
das ist ein riesiges Thema, das weiß ich jetzt, und wir können uns dem gar nicht alles allen stellen. Ich finde mal ein Buch, was ich ganz hilfreich finde, nicht perfekt, aber hilfreich, ist von C.S. Lewis, Die große Scheidung.
Ja.
Man darf das nicht lesen als eine Beschreibung der Hölle.
Ja.
Es ist ein kurzes Buch, ein bisschen über 100 Seiten, also und ansprechend geschrieben. Und man darf das nicht so als eine direkte Beschreibung der Hölle lesen, aber im Grunde als ein Bild,
ja,
für Sachen, die für die Hölle auch stehen. Und da sind viele Sachen drin, die ich irgendwie sehr, sehr spannend finde. Eine Sache ist so, ist ja so, die wir, was manchmal so eine Vorstellung ist, in der Hölle sind Menschen, die sagen, oh Gott, bitte befreie mich doch, ich wäre so gerne bei dir im, ja, Himmel. Ich möchte doch, warum wäre ich doch nur früher?
Lazarus, ne? Es kommt aus der Lazarus-Geschichte, genau, wahrscheinlich.
Und dann sagt Gott, haha, nee, ich will, also jetzt, ja, ist zu spät. So. Und das ist eigentlich nicht, ist noch nicht mal das Bild in der Bibel, weil ganz interessant an dieser Lazarus-Geschichte ist, vielleicht kennt ihr die aus Lukas 16, lest die mal nach, da redet der reiche Mann, der in die Hölle kommt, mit Abraham, wo Lazarus
er ist. Sieht, er kann das Paradies sehen.
Er kann das Paradies sehen. Sieht,
wie gut es dem armen Mann geht, den er aus dem irdischen Leben kennt, wie gut der es jetzt im Paradies hat, während er in der Verdammnis ist.
Und dann sagt er erstmal, du Abraham, schick doch mal Lazarus rüber, damit er mir die heißen Lippen und Zunge kühlen kann. Das ist schon interessant. Also seine Bitte ist nicht, oh, ich möchte gerne auch in den Himmel, sondern, ja, schick bitte Lazarus zu mir in die Hölle. Das heißt, also in dieser ganzen Geschichte von diesem reichen Mann, der in der Hölle landet, kommt er nicht einmal auf die Idee zu sagen, ich möchte hier raus. Hm. Und das ist vielleicht eine Beschreibung eher für diese, für das, was auch Hölle ist. Ich glaube, jemand hat auch mal gesagt, die Türen der Hölle sind nur von einer Seite verschlossen. Also im Grunde schließen sich Menschen auch selber ein. Und C.S. Lewis in diesem Buch von der großen Scheidung, der beschreibt im Grunde die Hölle, das ist ganz, total interessant, da kommen dann die Menschen hin und bauen erstmal so eine Stadt. Mhm. Und dann gehen sie sich aber alle furchtbar auf die Nerven, weil, ne, Hölle, also wir kennen ja manchmal Menschen, die anstrengend sind, ne? Und wir wissen auch, dass Menschen im Alter nicht leichter werden, sondern wenn sie so eine komische Seite haben, wird die manchmal noch schlimmer, je älter sie werden. Und jetzt stell dir mal vor, deine schlimme Seite
wird immer schlimmer.
Über 1000 Jahre hinweg. Nicht auszustehen. Und dann sind da irgendwie Menschen, gründen da so eine Siedlung und dann können die sich alle nicht mehr ab. Und dann gründen sie noch eine neue Stadt, ein bisschen weiter außerhalb. Und dann gründet der nächste noch mal wieder seinen Ort, bis sie alle, jeder vereinzelt wohnt und mit anderen nichts mehr zu tun haben will, mhm, weil man nur noch um sich selbst kreist.
Zieht immer weiter auseinander.
Zieht immer, ja, weiter auseinander und irgendwo ganz hinten ist Napoleon, mhm, irgendwie sitzt er da und das ist im Grunde ein Bild für die Hölle, von ich bin nur noch mit mir selber beschäftigt und komme gar nicht mehr auf die Idee. Das finde ich eine hilfreiche Spur, auch wenn das nicht alles
genau, also man muss immer aufpassen, ob man sozusagen diese Bilder jetzt für Tatsachenberichte hält, mhm, das sind sie nicht, so sind sie auch nicht gemeint. Die Frage wäre auch, inwieweit die biblischen Beschreibungen Bilder sein sollen.
Der Schwefelpfuhl.
Der Schwefelpfuhl oder auch Lazarus, ja, also an der Stelle, mhm, würde ich ja nicht sagen, dass Jesus hier eine historische Geschichte erzählt, sondern Jesus erzählt ja eine Geschichte, mit der er den Zuhörern was klar machen will und sie eigentlich, mhm, warnen will vor der Hölle. Und das heißt auch nicht, das sind nur Bilder, sondern in diesen Bildern wird etwas transportiert, was anders nicht zu transportieren wäre. Ich kenne auch so eine jüdische Höllen- und Himmelgeschichte. Kennst du die auch mit dem Mann, der vom Engel in Himmel und Hölle geführt wird? Nee. Da ist ein Rabbi und der fragt sich eben auch, wie sieht es in der Hölle aus? Und dann schickt Gott ihm einen Engel, der ihm den Wunsch erfüllt und der nimmt ihn mit. Und die Hölle ist ein riesiger Raum mit einem großen Tisch in der Mitte und lauter Leute. Und da steht ganz viel leckeres Essen auf dem Tisch. Und da sind da ganz viele Leute, die da reinkommen und die haben alle Hunger, wahnsinnig Hunger. Und die wollen dann essen. Und das Essen ist alles heiß in den Schüsseln, Suppe oder was weiß ich. Und die Löffel sind länger als der Arm. So, das heißt, wenn sie den Löffel nehmen, dann kommen sie mit dem Löffel nicht an ihren Mund. Und sie sehen diese leckersten Sachen vor sich und versuchen zu essen, aber es klappt nicht. Sie können das nicht erreichen, was sie sich wünschen, obwohl sie sich bemühen. Und je mehr sie sich bemühen, desto mehr fuchteln sie rum und schmeißen die Schüsseln rum. Und es gibt ein riesiges Chaos und alles so. Und das ist ganz schrecklich. Und alle bleiben hungrig und großes Geschrei und so weiter. Und der Rabbi wacht in seinem Bett wieder auf und es hat zwar seinen Wunsch erfüllt gekriegt, aber ist eigentlich jetzt nicht beruhigt und zufrieden, sondern eher beunruhigt und sagt, also das ist ja schrecklich und dann würde er gerne nochmal den Himmel sehen. Und dann erfüllt ihm Gott auch wieder diesen Wunsch und kommt wieder diese, also es ist wieder so ein Raum und es sieht genauso aus, ja, also auch wieder diese Schüsseln und so weiter und auch die Löffel sind genauso lang. Und dann kommen die Leute rein und nehmen die Löffel und füttern sich gegenseitig. Mhm. Und dieser Clou, ja, dieses den anderen im Blick haben und so, auch ich würde jetzt nicht, als wenn ich jetzt in den Himmel komme und da gibt's nicht diese überlangen Löffel, sage ich nicht, ah ja, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt, aber ich finde, in dieser Geschichte wird was Tolles transportiert, so, und ich glaube, dass es gut ist, in dieser Art und Weise auch über die Hölle zu reden. Habe ich schon mal erzählt, die Geschichte von der Höllenfahrt Jesu, wie Luther sie mal zu Ostern erzählt hat?
Ja, aber du darfst sie gerne bitte noch einmal erzählen.
Aber die ist so super.
Wir sind nämlich auf der Schlussgerade und ich finde, wir brauchen...
Okay, also das ist, ich finde, das ist eine Freiheit, mit dem Thema umzugehen. Luther erzählt hier auch was, was nicht aus der Bibel ist und wo man auch jetzt nicht sagen würde, aber in dieser Geschichte wird auch was transportiert, nämlich wie Jesus die Macht der Hölle bricht. Also Jesus, der Tod wird so dargestellt, alle kommen, alle sterben, alle kommen nach unten und dann unten sitzt der Teufel in der Unterwelt und frisst sie alle. Er hat das Recht auf alle Menschen, weil sie alle gesündigt haben und je mehr sie gesündigt haben, desto besser schmecken sie ihm und gibt schon graduelle Unterschiede, aber gefressen werden sie alle. Und dann stirbt Jesus und kommt da auch hin. Das wäre so eine Stelle, auf die wir heute nicht eingegangen sind, das, was darüber gesagt wird, was Jesus eigentlich mehr zwischen Tod und Auferstehung gemacht hat, im ersten Petrusbrief, dass er da bei den Geistern im Gefängnis war. Also jedenfalls kommt Jesus da auch hin, wird da auch angeliefert, ich stelle mir das vor, wie auf so einem großen Förderband und der Teufel schnappt ihn sich auch, wie so ein großer Drache oder wie Smaug bei der kleine Hobbit und frisst Jesus auch. Voller Gier und dann merkt er erst, der schmeckt ja ganz anders. Ja, weil jetzt, der ist sündlos. Ja, das ist überhaupt nicht, das ist Gift für den Teufel. Und der Teufel wirkt so, und Luther erzählt, also Ostersonntag predigt, wo die Leute auch zum Lachen gebracht werden sollen, um ihren Tod und Teufel zu lachen. Und dem Teufel, dem wird ganz übel, was er da geschluckt hat. Und ihm wird so übel, dass er nicht mehr an sich halten kann und sich erbrechen muss und Jesus ausspucken muss. Aber eben nicht nur Jesus, sondern mit Jesus alle anderen, die er verschlungen hat. Also das, und also in dieser Geschichte finde ich gut, wie da ganz plastisch und derb auch sozusagen einmal deutlich gemacht wird, wie Jesus die Macht der Hölle bricht, dadurch, dass er nicht gesündigt hat und so. Genau, und in diesem, also nicht spekulativ, wie ist es denn wirklich, sondern eher vielleicht mit Bildern, wo Aspekte deutlich werden, wo man sich dann eben nicht so dran aufhängt, sondern eher Einzelpunkte so. Ich glaube, dass die Bibel mehr so über die Hölle redet.
Ja. Und wir haben Jesus Christus.
Ja.
Und in dem Sinne.
Und mit dem findet euch der Teufel zum Kotzen. Wir haben vieles nicht geschafft, aber vielleicht ja erstmal
so viel, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, das wäre jetzt so ein Teilaspekt, macht da doch mal gerne mehr zu.
Ja.
Schreibt uns das gerne. Und auch wenn ihr ganz andere Themen habt, wo ihr sagt, macht doch mal dazu gerne eine Folge. Wir freuen uns, weil wir leben von diesen Anregungen. Und
genau, wir machen nicht alle. Wir haben jetzt auch schon wieder eine Reihe von Anregungen. Es gab auch ein Thema, wo gesagt wurde, ja, das finde ich so wichtig und euch hören mehr Leute zu, macht das mal. Ich habe auch gedacht, das ist ein gutes Thema, aber es ist jetzt auch nicht so das Thema, wo ich sagen würde, wenn wir jetzt gucken, was sagt die Bibel oder Luther, passt das da jetzt nicht so in erster Linie rein. Ne? Also wir gucken schon, zu welchen Themen wir Zeit haben und was uns was Gutes einfällt. Und bei manchen Themen kann man auch eher andere Leute hören.
In dem Sinne, schreibt uns unter Facebook, Twitter oder eine E-Mail, tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Und wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit. Sünd und Hölle mag sich cremen, Tod und Teufel mag sich schämen.
Wir, die unser Heil annehmen, werfen allen Kummer hin. Sofern, so gut. Alles, Amen. Bis dann. Tschüss.